Los Angeles im Oktober 2024. Auf dem Studiogelände von Warner Brothers in Hollywood. Tesla-Chef Elon Musk lässt sich in einem Robotertaxi, einem sogenannten Cybercab, ohne Steuerrad und ohne Pedale, publikumswirksam durch eine gigantische Studiokulisse, einmal um einen Häuserblock fahren, um dann seine versammelten Fans zu begrüßen.
Welcome to the Wii Robot Party. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab. And all driverless. There's no steering wheel or pedals.
In einer aufwendig inszenierten Show verkündet Musk, dass sein Unternehmen den nächsten entscheidenden Schritt machen will. Vom überwachten, automatisierten Fahren hin zum komplett autonomen Fahren.
So we'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where you could fall asleep and wake up at your destination. So with autonomy, you get your time back. This is a very big deal. It'll save lives, 10 times safer than a human. We expect the cost to be below $30,000.
Folgt man dem Tesla-Chef, ist die wunderbare Welt des autonomen Fahrens also keine Fiktion mehr. Sie ist schon so gut wie da. Effizient, bequem, sicher und bezahlbar. Und auf eine Frage aus dem Publikum, wann es denn endlich soweit sei, antwortet Musk.
We expect to be in production with the Cybercab in probably 2026. Before 2027, let me put it that way.
Auch Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität München, hat Teslas große Show mitverfolgt.
Also Tesla hat jetzt davon gesprochen, 2027 das Robotaxi bringen zu wollen. Die Präsentation, die wir alle gesehen haben, das hätten wir auch von der TU München hinbekommen, in einem abgeschlossenen Gebiet da langsam zu fahren. Das ist jetzt keine technische Demonstration gewesen, sondern das war eher eine Show und ein Showcar. Ich kann nicht beurteilen, wie weit Tesla wirklich ist. Dafür müsste dann Tesla auch mal Strecken fahren, die bekannt sind, wo man beurteilen kann, wie der Schwierigkeitsgrad ist, den die Systeme derzeit meistern.
Welche technischen Probleme Tesla also tatsächlich gelöst hat und welche nicht, darüber kann man nur spekulieren. Der Konzern lässt sich zumindest nicht in die Karten schauen. Andere sind bereits am Start. Das amerikanische Unternehmen Waymo zum Beispiel, Teil des Google-Konzerns, fährt seit einem Jahr mit hunderten selbstfahrender Autos durch eine Handvoll amerikanischer Städte. Auch der chinesische Tech-Konzern Baidu testet selbstfahrende Taxis, unter anderem in Peking, Wuhan und Shanghai. Und in Deutschland? Wo stehen wir dort in Sachen autonomes Fahren? Mit welchen Herausforderungen kämpfen die Forscher hierzulande? Und werden wir auch bei uns demnächst mit Robotertaxis durch die Gegend fahren?
Das große Versprechen. Oder? Sicher, effizient und bezahlbar?
Autos sind längst weit mehr als ein dummer Haufen Blech. Sie werden immer mehr zum Smart Car, sollen intelligent werden, ihre Umgebung wahrnehmen, sich vernetzen und immer selbstständiger entscheiden. Gründe für diesen Trend gibt es viele. Einer steht dabei ganz oben auf der Liste: das Thema Sicherheit. Sprich, es geht darum, ein unberechenbares Wesen in den Griff zu bekommen, das bislang noch hinterm Steuer sitzt, den Menschen.
Ja, es ist in der Tat so, dass Maschinen sicherer sind als Menschen beim Fahren, weil individuelle Unaufmerksamkeiten, ein Sensor hat keine Unaufmerksamkeit. Also der ist immer scharf geschaltet sozusagen. Also ganz viele oder fast alle Studien zeigen, dass die Technik, wenn sie funktioniert, sicherer ist als der Mensch.
Martin Kagerbauer. Er ist Mobilitätsforscher am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT.
Physik kann aber Technik auch nicht außer Kraft setzen. Also wenn es physikalisch irgendwie nicht möglich ist zu bremsen, wenn ein Kind vor ein Fahrzeug läuft, dann kann das ein autonomes Fahrzeug auch nicht. Es kann vielleicht das früher erkennen, aber es werden auch Unfälle mit autonomen Fahrzeugen passieren, weil Physik ist Physik.
Je selbstständiger, je autonomer Fahrzeuge agieren sollen, desto größer sind die technischen Herausforderungen für die Entwickler. Bereits der Sprung vom sogenannten Level 2, dem teilautomatisierten Fahren, hin zum Level 3, dem hochautomatisierten Fahren, der ist gewaltig. Hochautomatisierte Fahrzeuge sollen bestimmte Fahraufgaben nämlich bereits selbstständig bewältigen. Lenken, bremsen, beschleunigen. Und zwar ohne, dass noch ein Mensch eingreift. Man darf also Zeitung lesen oder sich mit den Kindern auf den Rücksitzen beschäftigen. Signalisiert das System allerdings ein Problem, muss der Fahrer umgehend übernehmen. Markus Lienkamp.
Das heißt, das System erkennt, ich kann jetzt in 10 Sekunden nicht mehr autonom weiterfahren, meldet sich beim Menschen und sagt, lieber Mensch, lieber Fahrer, übernimm bitte jetzt die Fahraufgabe. Und das wissen wir aus Studien, das braucht so 4 bis 6 Sekunden, bis der Mensch wieder aufmerksam ist, wieder in die Situation kommt, Lenkrad, Bremse wieder betätigt und dann quasi die richtige Aktion macht. Das wäre beispielsweise auf einer Autobahn, wenn ich sage, im Stau fahre ich autonom, Level 3, da kannst du, lieber Kunde, auch Zeitung lesen. Und wenn aber der Stau sich auflöst und die Autos fahren wieder schneller, dann muss der Mensch wieder übernehmen und entsprechend Gas geben und wieder schneller fahren.
Beim vollautomatisierten Fahren, also Level 4 hingegen, übernimmt das Fahrzeug auf bestimmten Strecken bereits komplett das Kommando. Pedale und Lenkrad wären dann bereits überflüssig. Der Fahrer wird also immer mehr zum Mitfahrer. Und in Level 5 gilt im Prinzip das Gleiche, allerdings ohne Einschränkung. Also selbst in komplexen Situationen. Es gibt endgültig keinen Fahrer mehr, nur noch Passagiere. Doch nicht nur der Grad der Automatisierung ist entscheidend. Auch der Schwierigkeitsgrad. Also in welchen Betriebsbereichen ist so ein autonomes Fahrzeug noch einsatzfähig? Welche Extremsituationen kann es noch beherrschen? Und ab wann wird's schwierig?
Zum Beispiel kann man das sehr einfach machen und sagen, ich fahre nur auf der Autobahn, nur in eine Richtung. Ich fahre bis maximal 65 Kilometer pro Stunde. Ich fahre nur bei mindestens plus 4 Grad. Ich fahre nur, wenn es nicht regnet und der Scheibenwischer nicht angeht. Ich fahre nicht nachts, sondern nur tagsüber. Ich kann das also beliebig einschränken. Das heißt, ich mache die Fahrsituation möglichst einfach. Oder ich gehe hin und sage, ich fahre nur in der Stadt und ich fahre nur bis 50 Kilometer pro Stunde. Ich fahre nur in Städten, die ich ganz genau kenne, wo ich vorher eine hochgenaue Karte aufgenommen habe. Und kann so meinen Betriebsbereich schwerer oder einfacher machen. Das ist, glaube ich, mit auch eine ganz wichtige Diskussion. Was ist der Betriebsbereich, in dem ich überhaupt fahre?
Dabei sind es vor allem zwei Dinge, die den Forschern zu schaffen machen. Zum einen extreme Tempounterschiede, wie sie auf deutschen Autobahnen zum Alltag gehören.
Das heißt, der Mischverkehr auf der Autobahn, zum Beispiel zwischen einem LKW und einem Porsche, der mit 250 Kilometer pro Stunde ankommt. Das ist extrem schwierig zu beherrschen, weil die Sensorik häufig nicht so weit schauen kann. Und wenn ich dann einen Fahrspurwechsel mache und fahre dem Porsche davor, wird das sehr schwierig. Da müsste man dann aber gegebenenfalls, weil man das sensorisch kaum lösen kann, über Geschwindigkeitsbegrenzungen reden in Bereichen, wo zum Beispiel LKW autonom fahren.
Mit anderen Worten, um solche Situationen beherrschbar zu machen, müsste man den kompletten Verkehr regelrecht entschleunigen. Eine weitere Herausforderung? Widrige Wetterverhältnisse, die die Straße unberechenbar machen. Trockene Straßen, klar, kein Problem. Auch Regen lässt sich noch ganz gut beherrschen.
Aber in dem Moment, wo wir Schnee und Glatteis haben, wird es schon sehr, sehr schwierig. Also da muss man zumindest ganz sauber erkennen, es ist verschneit oder es ist Glatteis. Glatteis, glaube ich, ist fast nicht zu beherrschen. Schnee wird auch schwierig, weil die Reibwertverhältnisse zum Teil sehr stark schwanken. Also die Situation sehe ich immer noch als sehr kritisch an.
Im sonnigen Kalifornien dürfte das kein Thema sein, im frostigen Deutschland aber schon. Und heißt das dann zu Ende gedacht? Bei widrigen Winterverhältnissen fällt das Robotertaxi eben prinzipiell aus? Hinzu kommen weitere Faktoren. Wie berechenbar ist das Umfeld? Wie unübersichtlich, kurvenreich und eng sind die Straßenverhältnisse? Wie verhalten sich andere Verkehrsteilnehmer? Queren Radfahrer oder Fußgänger die Straße? Halten die anderen sich an die Regeln oder machen sie spontan einfach, was sie wollen und so weiter? Und was passiert eigentlich, wenn beispielsweise ein scharfkantiges Trapezblech eben mal vom Anhänger fällt und zur scharfen Waffe für die folgenden Wagen wird? Wenn also eine lebensgefährliche Situation entsteht? Das System müsste dann über die Sensorik nicht nur diese Situation erfassen und richtig einschätzen. Kann man auf die Spur links oder rechts ausweichen? Kann man noch bremsen? Oder sollte man besser einfach drüberfahren? Es müsste auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
Was kritisch wird, ist zu erkennen, was ist diese Situation und was mache ich richtigerweise in der Situation? Weil die Vollbremsung ist auch nicht immer unbedingt die richtige Aktion, auch nicht das Ausweichmanöver. Manchmal fahre ich vielleicht besser sogar drüber. Da kommen wir natürlich genau an den Punkt, dass wir solche Grenzfälle nicht alle abdecken können. Das wird irgendwann beliebig schwierig. Was macht man, wenn ein Drachenflieger vor einem landet, wenn ein Fußgänger Purzelbäume schlägt oder was auch immer passiert oder Tiere auf der Fahrbahn sind? Da wird es sehr schwierig, das alles komplett abzudecken und zu entscheiden, bremse ich dafür noch oder fahre ich drüber oder weiche ich aus? Ich glaube, da wird man nicht beliebig flexibel nachher alles abdecken können.
Vor allem, was, wenn sich eine scheinbar ausweglose Situation einstellt? Die viel diskutierte Dilemma-Situation. Also angenommen, das Fahrzeug kann entweder gegen den Baum knallen, dann ist der Fahrer oder die Fahrerin tot, kann nach links ausweichen und ein Kind überfahren oder nach rechts und eine Oma tödlich verletzen. Was dann? Wie soll das System entscheiden? Techniker halten derartige Szenarien, wie sie Ethiker gerne diskutieren, meist für reichlich konstruiert, haben aber durchaus technische Lösungen entwickelt, um damit umzugehen. Unter anderem sogenannte ethische Algorithmen.
Dann wird dieser Algorithmus abschätzen, wo entsteht in Summe der geringste Schaden. Wir würden die Summe der Schäden versuchen zu minimieren. Und dann würde gegebenenfalls das Auto gegen den Baum fahren, weil der Insasse so gut geschützt ist, dass der geringste Schaden entsteht. Der hat vielleicht nur eine leichte Rippenprellung. Und dafür rette ich aber die zwei Leben, die sonst sicher tot gewesen wären. Also insoweit würde ich die Diskussion sogar weiterführen. Der Mensch würde das niemals machen. Der würde sich nicht selbst schädigen, potenziell schädigen, sondern eher den Menschen umfahren. Unser System würde das machen, müsste das auch machen, weil das das ethische Prinzip ist. Sie können natürlich jetzt sofort die Frage stellen, wer würde sich dann in so ein Auto noch reinsetzen?
In ein Auto, das zwar ethisch korrekt kein Leben bevorzugt, im Zweifel aber eine Verletzung seiner eigenen Passagiere in Kauf nimmt, um andere zu retten.
Erkennen, entscheiden, begründen. Oder von Schleudersitzen und Halluzinationen.
Um die erwähnten Herausforderungen noch besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen. Um nicht zu sagen unter die digitale Motorhaube. Wie genau kann sich zum Beispiel ein Fahrzeug ein Bild von seiner Umgebung machen? Klar, wichtige Daten sind im Idealfall bereits online verfügbar. Kartenmaterial, die aktuellen Staus, Baustellen und Hindernisse, die besten Routen. Doch wie aktuell und wie zuverlässig sind diese Daten? Und natürlich muss das System seine unmittelbare Umgebung auch mit Sensorik selbst erfassen. In Echtzeit. Und zwar nicht nur mit einem einzigen Sensor, sondern einer ganzen Palette. Mit Kameras, mit Laser, Ultraschall- und Radarsystemen. Und das aus gutem Grund. Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik an der TU München.
Zum Beispiel, wenn es regnet, lässt die Kamera sehr stark nach. Wenn ich zum Beispiel eine dunkle Person in dunklen Mantel bei Abendstunden habe, erkenne ich das vielleicht mit der Kamera nicht. Und deswegen sind sehr viele Experten der Meinung, ich muss verschiedene Sensortypen haben. Also zum Beispiel eine Kamera, die erkennt zu 99% Objekte. Und dann habe ich vielleicht noch einen Radar, der erkennt auch zu 99% Objekte, aber andere. Und damit habe ich eine sehr schöne Redundanz, dass ich, auch wenn ein Sensor mal nicht so gut funktioniert oder Probleme hat, ich mit einem anderen Sensor das sehr gut erkennen kann.
Das Robotertaxi von Tesla allerdings setzt offenbar allein auf preiswerte Kameras. Aus Kostengründen. Das halten einige Experten, vorsichtig ausgedrückt, für gewagt. Sie gehen davon aus, dass bereits Level 3, also hochautomatisiertes Fahren, wo das Fahrzeug in bestimmten Situationen selbstständig lenkt, beschleunigt und bremst, dass bereits dieser Level damit nicht zu schaffen sein wird. Auch Anbieter wie die Google-Tochter Waymo oder der chinesische Tech-Konzern Baidu halten aufwendige Systeme offenbar für unentbehrlich. Zum Beispiel LiDAR, eine Art dreidimensionales Laserscanning. All diese Sensordaten zusammenzubringen, ist dann eine weitere Herausforderung. Dazu gehören auch akustische Signale, wenn sich beispielsweise ein Rettungsfahrzeug ankündigt, oder Gerüche, weil ein Wagen in Brand geraten ist. Das System muss aber nicht nur lernen, all diese Informationen zusammenzuführen, es muss auch lernen, welcher Sensor hat welche Stärken und welche Schwächen. Bei starkem Nebel könnte der Laser Probleme bekommen. Auf dem Radar wiederum ist ein Hund häufig schon schwer von einem Wildschwein zu unterscheiden und so weiter. Objekte zu erkennen, also festzustellen, ob vor mir ein PKW oder ein LKW fährt, vielleicht sogar noch die Marke und wie schnell das Fahrzeug fährt, funktioniert heute allerdings bereits erstaunlich gut, dank KI. Doch Objekte nur zu erkennen reicht nicht, betont der KI-Forscher Wolfgang Walster. Er war lange Jahre Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz.
Die Schwierigkeit besteht darin, wenn ich jetzt von diesem Level 3 schon zu Level 4 gehe, dann muss ich ja mit den anderen Verkehrsteilnehmern auch Vorhersagen machen. Wie werden die sich in Zukunft verhalten? Ja, auch wenn wir zum Beispiel Fußgänger an der Kreuzung beobachten, der Autofahrer hat dann schon eine Vermutung, ja, geht der jetzt wirklich auf die Kreuzung oder nicht? Das ist bisher bei reinen KI-Algorithmen einfach nur Mustererkennung hilft da nichts, sondern da muss ich ja Intentionserkennung machen. Ich muss also den Plan anderer Menschen und anderer Fahrer überlegen, was haben die eigentlich vor?
Ein Wagen, der beispielsweise auf der Autobahn minutenlang blinkt, aber dann doch nicht überholt, bei dem würde ein menschlicher Fahrer irgendwann davon ausgehen, dass der Blinker wohl nur aus Versehen gesetzt ist und irgendwann den Blinker ignorieren und selbst überholen. Computersysteme sind mit derartigen Einschätzungen heute noch komplett überfordert. Ein weiteres Problem? Juristische Auseinandersetzungen, zum Beispiel nach einem Unfall. Dann ist Software gefragt, die begründen kann, warum sich das System wie entschieden hat. Software also, die sich gleichsam auch rechtfertigen kann. War die getroffene Entscheidung aus der Situation heraus korrekt oder offensichtlich falsch und so weiter. Genau das können viele KI-Systeme aber gerade nicht. Sie arbeiten rein statistisch. Die Sätze, die ein Chatbot beispielsweise ausspuckt, sind letztlich rein statistisch abgeleitete Wortfolgen. Die Software sagt also nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraus, wie das nächste Wort lauten wird, nicht mehr und nicht weniger. Sie liefert keine Begründungen. Sprich, KI, die riesige Datenmengen durchforstet und nach Mustern sucht. Klassisches, sogenanntes Machine Learning also, kann zwar bereits recht zuverlässig Objekte erkennen, kann die Muster und Strukturen von Sprache erkennen. Sie taugt aber nicht, um Entscheidungen zu treffen und diese später auch zu verteidigen, sie zu rechtfertigen. Und sie taugt auch nicht, um Normen und Regeln zu lernen. Wolfgang Walster.
Um die Verkehrsregeln einzuhalten, bringt das gar nichts. Weil, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Sie sehen, das Auto sieht ein gelbes Schild, da kommt eine neue Ortschaft, geschlossene Ortschaft. Dann wissen Sie als geprüfter Fahrschüler, ja, eigentlich muss ich jetzt 50 fahren. Die Höchstgeschwindigkeit ist ja 50. Wenn ich das aber jetzt sage, ja, diese Regeln, die lernen wir gar nicht. Dem System, das soll bitte nur beobachten. Wenn Sie nur beobachten, dann wette ich drum, da kommt nie 50 raus. Wir haben es selber getestet. Da kommt vielleicht 52,3 raus. Und viele fahren ja 60 und so weiter. Das heißt, Sie haben hier vieles beobachtet und dann rechnen Sie einfach mal den Durchschnitt aus. Aber der Durchschnitt entspricht nicht dem Gesetz.
Und wer, falls dann ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert, argumentiert, ja, das hat die KI so berechnet. Die anderen fahren doch auch alle schneller. Der dürfte damit weder die zuständigen Behörden noch irgendeinen Richter überzeugen. Rein statistische Modelle, die nur anhand empirischer Daten trainiert werden, haben außerdem noch eine weitere hochproblematische Eigenschaft.
Achtung, ja, die Systeme halluzinieren ja zum Teil auch, erfinden Dinge und so weiter. Und insofern ist jemand, der sich da reinsetzt mit hoher Geschwindigkeit, ja, ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in sehr dichtem Verkehr mit einem rein statistisch trainierten System, da ist Vorsicht geboten. Und ich glaube nicht, dass sich das in Europa durchsetzt. Ja, das ist ja, da sitzt man ja wirklich dann auf dem Schleudersitz.
Wolfgang Walster hat bei eigenen Versuchen durchaus Kurioses erlebt. Zum Beispiel, dass das System bei einem bestimmten Sonnenstand einfach immer wieder rechts abbog. Zusammengereimt hatte sich die Software diesen Zusammenhang offenbar aus irgendwelchen Trainingsdaten. Natürlich kompletter Unfug. Unter dem Schlagwort neurosymbolische KI werden daher inzwischen Systeme entwickelt, die es besser machen sollen. Die zum Beispiel ermöglichen sollen, auf konkrete, vorgegebene Normen, auf Gesetze und Regeln direkt zuzugreifen. Letztlich auch auf soziale Regeln. Warum das nötig ist, erläutert Wolfgang Walster an einem Beispiel aus den USA. dem sogenannten Four-Way-Stop, eine Kreuzung gleichberechtigter Straßen. Dort gilt die Regel, wer als Erster kommt, hat Vorfahrt. Zumindest in der Theorie.
Wie stellen Sie das fest? Und besonders ist in den USA so, dass es oft nicht eingehalten wird. Zum Beispiel, wenn da einer kommt mit Harley Davidson, ja, dann können Sie Gift drauf nehmen, der wird vorgelassen, obwohl er als Zweiter kam. Derjenige, der da mit seinem alten Ford fährt, ein bisschen klapprig, der tritt lieber auf die Bremse und fährt da nicht durch, wenn er den anderen auf der Harley Davidson sieht. Ne? Weil er sagt, der fährt schon ein bisschen aggressiv, also das da mache ich nicht. Da ich habe zwar eigentlich hier Vorfahrt, aber ich beachte das nicht. Ja, nur, das macht das arme KI-System. Da muss es ja noch eine soziale Komponente da einführen, hätte ich mal gesagt.
Robotaxi und Sammelbus. Oder? Öffentlich statt privat?
Die Liste mit den Hausaufgaben, um autonomes Fahren wirklich marktreif zu machen, ist also lang. Vor allem, wenn man keine Abkürzungen nimmt, auf Kosten von Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme. Und ob sich die großen Versprechen am Ende überhaupt einlösen lassen, sicher, nachhaltig und bezahlbar, das ist alles andere als ausgemacht. Allein der gigantische Aufwand für die Sensorik dürfte dafür sorgen, dass autonome Fahrzeuge vorerst kaum für den privaten Bereich erschwinglich sind. Wirklich Sinn ergeben sie vorerst wohl vor allem dort, wo Fahrer entweder sehr teuer oder oft gar nicht mehr verfügbar sind. Markus Lienkamp.
Das ist als allererstes der Lkw-Verkehr auf der langen Strecke, also der Autobahnverkehr von Lkw. Einmal sind Lkw-Fahrer wirklich sehr teuer. Die müssen übernachten, die benötigen Spesen, die haben eine gute Ausbildung. Und zum Zweiten haben wir einen massiven Fahrermangel in vielen Ländern der Welt. Das zweite Einsatzszenario, was ich mir vorstellen kann, ist Stadtbusse. Auch da haben wir relativ teure Fahrer und auch einen Fahrermangel. Und dann kommt der Punkt, wo wir den öffentlichen Personennahverkehr verbessern wollen, indem wir ihn flexibler gestalten. Das geht aber nur, indem ich zum Beispiel kleinere Busse laufen lasse, wo ich jetzt noch mehr Fahrer bräuchte, die ich aber gar nicht habe. Und da würde die Automatisierung uns ermöglichen, den ÖPNV flexibler auszubauen.
Sammeltaxis könnten via App die Wunschziele von mehreren Leuten ermitteln und daraus eine optimale, flexible Route berechnen. Interessant zum Beispiel nachts oder in eher strukturschwachen Gegenden. Pilotprojekte mit autonomen Kleinbussen gibt es bereits in einigen deutschen Städten. Wohl auch, weil derartige Szenarien in Deutschland weitaus realistischer erscheinen als individuelle Robotaxis. Als Ersatz für den klassischen Privatwagen könnte aber auch so ein Robotaxi Sinn ergeben, bilanziert Mobilitätsforscher Martin Kagerbauer. Sprich, das Auto von morgen könnte öfter ein autonomes Auto sein, das man eben nicht alleine nutzt, sondern sich mit anderen teilt und das bei Bedarf selbstständig vor die Haustür rollt.
Das ist natürlich so ein bisschen Paradigmenwechsel und für viele Menschen sehr schwer vorstellbar, weil sie kennen heute ihr Auto, das immer in der Garage steht. Ich sag schon steht, also das steht die meiste Zeit auch in der Garage, fast 23 Stunden am Tag. Und für die eine Stunde, wo sie dann brauchen, das Auto, dann wird es benutzt. Wenn man aber ein Verkehrsangebot hat, das die Mobilität, die wir heute haben, ermöglicht, ohne dass man ein eigenes Auto besitzt, hat es natürlich sehr viele Vorteile für Aufenthaltsqualität in unseren Städten, in unserer Umgebung und auch Umweltaspekte, weil man statt Parkplätze dann eben auch Bäume pflanzen kann, Aufenthaltsflächen, Grünflächen, die uns dann auch das Umfeld angenehmer machen.
Das autonome Fahren, also als Wegbereiter für staufreien, flexiblen, nachhaltigen, umweltfreundlichen Verkehr, klingt verlockend. Doch all das wird in Deutschland wohl nicht so schnell kommen. Bilanziert Markus Lienkamp von der TU München.
Die Kosten sinken natürlich mit der Stückzahl und mit technologischen Innovationen. Und hier gilt es, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Wenn man zu früh ist, zahlt man sehr, sehr viel Kosten als Erster. Wenn man zu spät ist, ist der Markt vielleicht schon abgeräumt. Und ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt sein wird, so um die 2030. Da, glaube ich, kommt so der Schnittpunkt, wo die Technologie bezahlbar wird, wo auch die Software das leisten kann und wo vielleicht auch dann der Kundennutzen hoch genug ist, um ein Geschäftsmodell draus zu bekommen.
Ob dann Menschen allerdings auch tatsächlich bereit sein werden, einzusteigen? Menschen mit all ihren Gewohnheiten, Vorurteilen und vielleicht auch Ängsten? Das ist dann wieder eine ganz andere Frage.